Heute ist ein Tag wie jeder andere, sagst du vielleicht. Du würdest jetzt vielleicht sagen, so, ja, was ist Ostern? Ostern ist ein Tag wie jeder andere. Wir feiern etwas, was vielleicht einmal vor langer, langer Zeit passiert ist. Und ich sage, ja, du hast recht. Aber wenn du das erkennst, wenn du das annehmen kannst, wenn du das erlebst, dass das, was vor vielen, vielen Jahren an einem Grab, in einem Grab, durch ein Grab passiert ist, dann ist jeder normale Tag deines Lebens nicht mehr normal. Dann hat jeder normale Tag deines Lebens das Potenzial, die Möglichkeit. Dann kann jeder normale Tag deines Lebens, darf jeder normale Tag, will jeder normale Tag nicht normal sein. Wir feiern heute Ostern. Wir feiern, dass Jesus lebt. Das haben wir heute jetzt schon mehrfach hier gehört. Und für mich ist es einer der größten Gründe, wirklich einer der größten Gründe zu feiern. Ich wünschte mir, wir würden hier eine Riesenparty schmeißen. Ich merke immer so, Ostern, das ist so ein Urlaubstag. Und ich habe mir auch dieses Jahr wieder vorgenommen, nächstes Jahr werden wir was vorbereiten, dass keiner mehr in Urlaub fahren will. Weil Ostern ist der Grund zum Feiern schlechthin. Und wenn du sagst, wow, das ist ein bisschen anmaßend, hör mal zu, Timo, mein Geburtstag oder meine Hochzeit oder die Geburt meines Kindes, das sind auch alles richtig gute Gründe zum Feiern. Dann würde ich sagen, ja, hast ja recht. Aber wenn das, was wir wirklich glauben, was Ostern ist und was wir Ostern feiern, wenn das Realität ist, wenn wir das erleben, ich hoffe und bete, das ist wirklich mein Gebet, dass du nach einer halben Stunde sagst, Mensch, wenn das stimmt, dann ist es wirklich der größte Grund zum Feiern. Und wenn du hier sitzt und sagst, hey, ich kann mit Jesus eigentlich nicht so viel anfangen, ich hoffe, dass es in einer halben Stunde zumindest in dir den Wunsch gibt, ihn ein bisschen besser kennenzulernen. Und wenn du hier sitzt als Christ und sagst, hey, Ostern, ich weiß Bescheid, was da passiert ist, ich weiß, was Ostern bedeutet, dann will ich dich auch heute Morgen herausfordern. Ich möchte heute Morgen dich damit herausfordern, dass ich sage, es ist schön und gut, dass du weißt, was Ostern passiert ist. Aber hast du Ostern selbst in deinem Leben schon erlebt? Hast du das wirklich schon selbst in deinem Leben erlebt? Ostern geht es mehr um Ferien, Urlaub, oder jede Menge Süßigkeiten, obwohl das essbare Ostern ist. Das hat mich ja gereizt, dass der Liron das bekommen hat. Na gut, musst mir erzählen, wo du das her hast. Kannte ich bisher noch nicht. Es geht mehr als um solche Dinge. Ostern fängt eigentlich ja schon Gründonnerstag an. Dieser Abend, als Jesus mit seinen Freunden, mit den Jüngern im Garten Gethsemane ist, auf die Knie geht und mit seinem Vater im Himmel spricht, betet, ihn anfleht, weil er Angst hatte, weil er Blut geschwitzt hat. Und das ist nicht irgendwie so ein Ding, wo du sagst, ja, das ist so eine Bibelgeschichte, ja, das ist so ein göttliches Ding, Blutschwitzen. Nein, das ist ein medizinisches Phänomen, was es wirklich gibt. Manche Menschen, wenn die Todesangst haben, schwitzen Blut. Und Jesus hatte Todesangst, er wusste, was auf ihn zukommt und er kniete dort im Garten Gethsemane und hat gesagt, Gott, wenn es irgendwie möglich ist, dann lass das doch an mir vorbeigehen. Aber wir denken Ostern daran, dass er das nicht getan hat, sondern dass nicht an ihm vorbeigegangen ist und das, weil Jesus gesagt hat, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille, Gott, soll passieren, soll geschehen. Und er hat das für dich getan. Und dann führt der Weg zum Freitag und der Freitag ist schockierend, der Freitag ist brutal, der Freitag ist Tod und Dunkelheit und Leid und Schmerz und Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung, all das symbolisiert der Freitag. Jesus wurde unschuldig ans Kreuz genagelt, er wurde vorher ausgepeitscht, in der Bibel steht, man konnte ihn, sein Äußeres war nicht wiederzuerkennen, so sehr wurde er misshandelt und er hing dort am Kreuz und starb am Kreuz. Und wir erinnern uns, dass er das für dich tut. Und tat. Aber dann kommt ja Ostern. Dann kommt Ostern und da rufen wir uns zu. Und ich hoffe, wir kriegen das noch ein letztes Mal kräftig hin. Der Herr ist auferstanden. Das ist das, was wir uns zurufen an Ostern. Er ist auferstanden. Das Kreuz, ja, das ist richtig brutal. Aber es folgt Ostern und es folgt das Grab und der Herr ist auferstanden. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, mit welchem Tag kannst du dich am besten identifizieren? Du und dein Leben. Ist es das Kreuz? mit Schmerz, Leid, Herausforderungen? Ist es das, dass du sagst, danke Jesus, du bist für meine Schuld gestorben, ich brauchte das? Ist es das, wo du sagst, damit würde ich mich identifizieren, weil das Kreuz ja das Symbol der Liebe schlechthin ist. Das ist der Freitag zeigt uns die Größe, die Grenzenlosigkeit, die menschlich nicht nachvollziehbare Liebe, die Gott, die Jesus für uns hat. Ich meine, da stirbt jemand für mich. Unglaublich. Das ist Gnade. Unverdientes Geschenk. Dieser Freitag, der ist großartig. Und wenn man das so wahrnimmt, wenn man das mal sacken lässt. Und das Kreuz ist ja auch das Symbol schlechthin für die Christen. Wozu brauche ich dann noch das Grab? Wozu brauche ich dann noch, dass Jesus aufersteht? Diese Frage, die möchte ich dir heute Morgen einfach mal stellen. Warum ist Jesus überhaupt vom Tod auferstanden? Darüber würde ich gerne mal sprechen heute. Wir feiern die Auferstehung. Kreuz. Aber dann kommt noch das Grab. Warum ist Jesus eigentlich auferstanden? Vielleicht, weil es sonst ein ganz schön mieses Gefühl wäre, zu wissen, so Gott, da liebt mich jemand so sehr, dass er für mich sterben musste. Macht schon irgendwie ein schlechtes Gewissen. Er musste auferstehen, damit ich sagen kann, ja, ist gestorben, aber die Geschichte geht ja weiter, ist auferstanden, alles gut. Es gibt, glaube ich, zwei wichtigere Gründe, warum Jesus auferstehen musste. Der erste Grund, Jesus musste auferstehen, damit er dadurch beweist, dass er auch derjenige ist, von dem er behauptete, dass er es ist. Denn wäre Jesus nur am Kreuz gestorben, ja, wer wäre er dann gewesen? Ein Geistlicher, ein Prediger, ein guter Redner, ein Motivator, der mit netten Worten und schönen Versprechen die Menschen begeisterte und an sich band. Aber dann am Kreuz war er nicht mehr als, gut gemeint, ein Märtyrer, der für seine Sache gestorben ist. Aber Jesus hat doch gesagt, er ist der Sohn Gottes. Er hat gesagt, er ist gekommen, um zu retten. Er musste auferstehen, um das zu beweisen. Aber die zweite Sache, der zweite Grund ist, Jesus ist auferstanden, weil er den Tod besiegt hat. Weil er den Tod besiegt hat. Und er hat diesen Tod nicht nur für sich besiegt, sondern auch für dich, für mich, für jeden Einzelnen, der hier ist. Er hat den Tod besiegt. In Offenbarung 1, Vers 18 gibt es eine Aussage von Jesus, die ein bisschen beschreibt, was das bedeutet für uns, was das bedeutet für dich, der hier sitzt. Dort heißt es, ich war tot und bin lebendig. Diese Aussage finde ich schon so klasse, weil alle immer sagen so, ja, alle anderen Götter sind tot, weißt du, aber mein Gott war tot. Das finde ich klasse. Mein Gott war tot und ist jetzt wieder lebendig, für immer und ewig. Und dann diese Aussage, ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Was machen Schlüssel? Schlüssel öffnen Dinge. Sie haben die Macht, Schlösser, Ketten, Türen zu öffnen. Und das, was Jesus hier sagt, ist, hey, ich habe die Macht, dich zu befreien aus den Fängen des Todes, aus den Fängen des Sterbens, aus dieser Macht, die der Tod auf das Leben haben kann. Und ich glaube, dass der beste Weg, Ostern zu feiern, ist, dass man nicht einfach nur sagt, schön, was damals passiert ist, sondern der beste Weg, Ostern zu feiern, ist, das selber anzunehmen und in seinem eigenen Leben zu erleben. Und deswegen habe ich meine Predigt überschrieben mit, weil er lebt, sollst auch du leben. Weil Jesus lebt, das, was wir feiern, heute geht es darum, sollst auch du leben. Auch du sollst leben. Und jetzt kannst du sagen so, hey, Moment, Timo, was ist denn los? Ich atme ein, ich atme aus. Ich glaube, ich lebe. Ich glaube, ich lebe. Und dieses Gefühl in meinem Bauch sagt mir auch, dass ich lebe, denn ich habe tierischen Hunger und freue mich auf das Festessen am Mittag. Oder vielleicht sagst du, nee, ich hatte schon ein sehr gutes Osterfrühstück. Ich bin am Leben, ich lebe sehr wohl, Timo. Und doch sage ich dir, weil er lebt, sollst auch du leben. Darum geht es Ostern. Wisst ihr, aus eigener Wahrnehmung, aus vielen Beerdigungen, auf denen ich war, kann ich euch sagen, es gibt tote Menschen, die noch sehr lebendig sind. Durch das, was sie gesagt haben, was sie getan haben, was sie geprägt haben, wie Menschen noch über sie reden und in ihrem Leben diese Menschen noch irgendwie verankert sind. Und genauso gibt es Menschen, die lebendig und doch tot sind. Es gibt Menschen, die sind lebendig und doch tot. Und ich möchte dir anhand von drei Beispielen einfach mal versuchen zu erklären, was ich damit meine. Und ich glaube, es gibt noch viel mehr Beispiele für Menschen, die lebendig und doch tot sind. Aber vielleicht reichen diese drei, dass du dich schon selbst wiederfindest und sagst, oh ja, ich kenne das auch. Ich kenne das in meinem Leben auch. Das wäre keine Schande. Die erste Möglichkeit, dass du lebendig und doch tot bist, ist ein emotionaler Tod. Vielleicht fühlst du dich immens gestresst, bist verkrampft in deinem Leben schon. Du kannst schlecht schlafen oder schläfst vielleicht schon gar nicht mehr. Du ziehst dich zurück. In dir schreit zwar alles Mögliche und gleichzeitig lässt aber auch jegliche Motivation und Kraft irgendwie nach. Du verlierst jegliche Hoffnung. Nach außen hin versuchst du stark zu sein, doch in dir drin, da bricht alles so langsam zusammen. Nach außen versuchst du allen das Gefühl zu geben, alles wird gut, aber in dir drin denkst du so, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass noch das wieder gut wird. Du willst nach außen stark sein, aber innen drin fühlst du herzlich wenig. Schicksalsschläge, eine miese Diagnose, Krisen, sie können dafür sorgen, dass wir emotional sterben. Das zweite Beispiel nenne ich den zwischenmenschlichen Tod, weil mir nichts Besseres da eingefallen ist, was es einfach erklärt. Es geht um einen Verlust innerhalb einer Beziehung. Durch Tod, durch Scheidung, durch Streit, durch Enttäuschung, durch Verletzung. Dein bester Freund, dein Partner, ein Familienmitglied, ein langjähriger Begleiter geht plötzlich verloren oder irgendwas geht da kaputt und das tut weh, wer das schon mal erlebt hat. Der weiß, man ist lange damit beschäftigt, die Brocken zusammenzusuchen und sich irgendein Bild daraus zu machen. Aber es tut so brutal weh, wenn in einer Beziehung etwas verloren geht. Und das letzte Beispiel für lebendig Tote ist der geistliche Tod. Und das möchte ich kurz erklären, weil es kann sein, dass hier viele sitzen und sagen, so Moment, was ist geistlich tot? Und viele wissen gar nicht, dass sie geistlich tot sind. Sie atmen ein, sie atmen aus und sind doch tot. Du merkst, dass du geistlich tot bist, wenn du in dir eine Leere verspürst. Wenn du in dir diese Sehnsucht hast, die du mit allem Möglichen versuchst zu füllen und alle Wege suchst, irgendwie glücklich zu sein, aber du wirst es einfach nicht. Und geistlich tot ist das, weil in dir eine Leere entsteht, die da ist, weil du nicht mit der Bestimmung lebst oder das Leben lebst, zu dem du bestimmt bist. Viele Menschen machen sich dann tatsächlich auf der Suche nach Gott, aber was sie wirklich ausprobieren, ist es, irgendwelche Traditionen und irgendwelche religiösen Formen auszuprobieren, um da irgendwie Sinn und Antworten zu finden für die Leere, für die Sehnsucht, die in ihnen drin ist und die sie nicht gestillt kriegen. Andere haben schlechte Erfahrungen mit Kirche und mit Christen gemacht und deswegen haben sie das schon ganz abgehakt. Aber der Punkt ist, wir werden diese Leere, wir werden diese Sehnsucht, wir werden diesen geistlichen Tod in uns tragen, solange wir nicht Gott kennengelernt haben, wie er ist. Wir sind geschaffen zur Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und nur bei ihm finden wir das Leben, was wir suchen. Das hat nichts mit Kirche zu tun. Das hat nichts mit Tradition zu tun. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du sagst, ich kenne sowas, ich kann vielleicht ein ganz anderes Beispiel geben, wo in mir etwas abgestorben oder am Sterben ist. Und was mich richtig bedrückt, was mich richtig runterhält. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du gehst gerade durch eine Situation in deinem Leben, in der etwas gestorben ist. Da gibt es ein Problem, deine aktuelle Situation, da läuft nicht alles gut. Da läuft längst nicht alles richtig. Und du kannst leben und du bist vielleicht doch tot oder am Sterben. Ich stehe heute Morgen hier an Ostern, um dir zu sagen, weil er lebt, sollst du auch leben. Weil er lebt, sollst du auch leben. Das Kreuz, das steht für Schuld, für Leid, für Hoffnungslosigkeit, für Dunkelheit, für Verzweiflung, für Schuld, für Scham. Das Kreuz, es steht genau dafür, für diese Lebenssituationen, die wir kennen. Es steht für all die Fehler, für all das Gottlose, für all das Unheilige, für all das in unserem Leben, was wir so gerne auch verstecken wollen. Es steht für das, was passiert ist, was vielleicht gerade passiert, was an mir passiert ist, was mir getan wurde. Es steht für all das, was etwas in mir tötet oder mich dem Tod ausliefert. Und wir wissen, Jesus hat es auf sich genommen. Er hat es auf sich genommen. Er ist dafür ans Kreuz gegangen, damit wir in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott leben dürfen. Doch das, was wir ganz oft tun, ist, dass wir uns hier dran festketten. Dass wir sagen, zum Glück, bei all meinem Chaos, bei all meinem Schmerz, bei all meiner Hoffnungslosigkeit, die ich habe, ich weiß, Jesus hat mir vergeben, danke Jesus, und ich darf mit Gott leben. Und wenn dieses Leben endlich irgendwann mal vorbei ist, dann werde ich auch in der Herrlichkeit sein und alles wird gut sein. Wir ketten uns hier dran fest. Der Tod hält uns irgendwie gefangen. Aber wir leben von Ostern. Wir kommen von Ostern. Und Ostern ruft uns zu, das ist nicht das Ende. Das ist nicht deine Bestimmung, das ist eine Station, eine Zwischenstation. Deine Bestimmung ist ganz etwas anderes. Da ist das Grab, wo alles gelassen worden ist und Jesus rausgekommen ist und nun lebt und sagt, weil ich lebe, sollst auch du leben. Ostern stehen wir am offenen Grab und Jesus lebt. Hey, er hat die Schlüssel des Todes vom Teufel geklaut. Er will die Ketten lösen. Er will dich da rausholen aus dieser Macht des Todes. Und Leben soll in dein Leben kommen. In Römer 8, Vers 11 steht einer meiner persönlichen Lieblingsverse für Ostern. Dort heißt es, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Er lebt in dir. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper mit all dem, was da zugehört, durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Dieselbe Power, dieselbe Energie, dieselbe Kraft, die Jesus aus dem Grab rausgeholt hat, die lebt in dir. Die will in dir Leben wecken. Die will in dir das, was hoffnungslos scheint, wieder zum Leben erwecken. Ich habe keine Ahnung, was diese Kraft, wie weit diese Kraft geht. Ich kann mir das, glaube ich, nicht vorstellen, was das bedeutet. Aber diese Kraft hat keine Grenzen. Und ich möchte sie nur ein Stück weit erleben. Ostern geht nicht darum, dass wir sagen, hey, super gemacht, Jesus. Ganz toll, danke. Ostern hat Jesus gezeigt, der Tod ist besiegt. Und wenn du an einer Stelle in deinem Leben etwas sterben siehst, etwas sich tot anfühlt, dann sagt er, ich lebe und auch du sollst leben. An dem Abend, an dem letzten Abend, als er mit seinen Jüngern zusammensaß, hat er ihnen genau das gesagt. In Johannes 14, Vers 19 heißt es, die Welt wird mich schon bald nicht mehr sehen, doch ihr werdet es. Denn ich werde leben und ihr werdet auch leben. Weil ich lebe, wirst du nicht sterben. Weil ich lebe, sollst du auch jetzt leben und das, was in deinem Leben vielleicht hoffnungslos erscheint, soll wieder Hoffnung bekommen. Da, wo du keinen Weg siehst, gibt es einen Weg, denn ich lebe und du sollst auch leben. Ich lebe und ich habe dir gesagt, du sollst Leben finden im Überfluss, du sollst erfülltes Leben finden. Ich lebe und du sollst auch leben, weil er lebt, darfst du wieder Hoffnung haben, weil er lebt. Darfst du wieder träumen, weil er lebt, darfst du den Kopf wieder aufrichten. Weil er lebt, darfst du aufstehen und das Leben wieder anpacken. Weil er lebt, darfst du wieder Freude finden. Weil er lebt, darfst du wieder Liebe finden. Weil er lebt, sollst auch du leben. Und wenn ich einen Wunsch habe für dich heute Morgen und für mich selber, dann würde ich ihn mit Worten von Paulus weitergeben, wie er ihn in Philipper 3, Vers 10 aufgeschrieben hat. Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen. Weißt du, was Christus erkennen bedeutet? Hier. So sehr hat Gott mich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für mich hergab. Das ist Christus erkennen. Ich habe es nicht verdient, aber er hat es getan. Er hat mich befreit. Wir reden schon immer von Befreiung. Er hat mich freigesprochen von der Macht des Todes. Das ist Christus erkennen. Aber da steht noch ein Und. Und ich möchte die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib erfahren. Ich weiß nicht, was dein Wunsch ist, aber ich kann damit einstimmen. Und weißt du, ich kann dir hier viel versprechen. Ja? In den Predigten kannst du tolle Versprechen machen, kannst du tolle Sachen nennen und sagen und sagen, jetzt guck mal, was du damit machst. Aber ich möchte dir keine Versprechen geben und dir verschweigen, dass dazu ein Prozess gehört. Dass das ein Prozess ist. Weißt du, Ostern sind 3 Tage. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Da möchte ich über den Prozess von Ostern predigen. Weil jeder Tag hat irgendwie was für sich. Freitag, Samstag, Sonntag, nächstes Jahr. Aber Leben zu finden, das zu finden, was Jesus dir anbietet, ist auch ein Prozess. Und das Gute ist, aufgepasst, 2 von 3 Schritten passieren vielleicht jetzt gerade. Jetzt gerade. Der erste Schritt lautet Suche. Und da denken die meisten Menschen so, okay, war klar. Gott sitzt da oben irgendwo, hat sich versteckt und je nachdem, wie schlecht mein Leben ist, hat er sich besser versteckt, weil er sich wünscht, dass ich erstmal mich richtig anstrenge und im Dreck rumkrabbel und rumwühle, bis ich ihn endlich gefunden habe, denn Strafe muss sein und irgendwo werde ich ihn dann finden. Aber es ist so anders. Das ist genau andersrum, weißt du, wir sind diejenigen, die sich verstecken. Gott ist derjenige, der dich sucht, der sich nach dir sehnt, der dir nachläuft und sich die ganze Zeit wieder versucht, in deinen Weg zu stellen und zu sagen, hey, hier bin ich. Versteck dich nicht weiter. Schon ganz am Anfang der Bibel, die erste Geschichte der Menschen, Adam und Eva, als sie erkannt haben, wow, in unserem Leben gibt es etwas, was wir besser nicht getan hätten, in unserem Leben gibt es etwas, was nicht gut ist, was Gott nicht gefällt, was taten sie? Sie haben sich versteckt. Sie haben sich versteckt. Und Gott ging durch den Garten und rief, Adam, wo bist du? Er hat ihn gesucht. Dazu habe ich eine lustige Geschichte gehört, und weil ich finde, in der Kirche darf man lachen und ihr seid gerade so still und ich weiß nicht, was ihr denkt. Möchte ich euch an dieser Geschichte teilhaben lassen, weil ich finde sie lustig. Ich hoffe, ihr auch. Es gibt nämlich so eine Geschichte von einem Pastor, der hatte sich vorgenommen, all diejenigen, die sonntags morgens eine Kontaktkarte ausfüllen, die will er am Sonntagnachmittag besuchen gehen. Keine Sorge, wenn ihr bei uns eine Kontaktkarte ausfüllt, ich werde nicht Sonntagnachmittag bei euch auf der Tür stehen und sagen, so, ey, wer bist du eigentlich? Erzähl mal. Wir gehen da seriös mit um und werden dich nicht überfallen. Aber der Pastor fand das ganz gut und der ging an dem Sonntagmorgen, Sonntagmittag, zu einer Frau, die an dem Sonntagmorgen eine Kontaktkarte ausgefüllt hat und er klopfte an die Tür an, aber sie öffnete nicht. Also nahm er eine von seinen Visitenkarten und weil er es lustig fand, schrieb er einen Bibelvers auf die Visitenkarte und steckte sie an die Tür. Der Bibelvers war Offenbarung 3, Vers 20. Dort heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Er fand es lustig. Am nächsten Sonntag im Kollektenkörbchen fand er seine Visitenkarte wieder. Und da stand ein weiterer Bibelvers drauf, 1. Mose 3, Vers 10. Er wusste nicht, was da steht, also hat er nachgelesen. Als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich war nackt. Wenn diese Geschichte wirklich passiert ist, dann finde ich die grandios. Den Mumm muss man erstmal haben. Ja, aber der Punkt ist, dass dieser Vers, dass darin so viel Wahrheit drin steckt. Wir verstecken uns so oft, weil wir Angst haben, dass Gott das sehen könnte, was in unserem Leben los ist, was alles dazugehört in unserem Leben. Wir haben Angst davor, wie er reagiert. Wir haben so oft Angst vor Gott. Wir verstecken uns vor Gott. Wir haben Angst davor, in eine Kirche zu gehen oder in einen Gottesdienst zu gehen, weil wir Sorge haben, was könnte dann passieren und wie könnten die Leute mich dann angucken und was könnten sie denken. Und deshalb spielen wir ganz oft Versteck mit Gott. Doch hier mein ehrlich gut gemeinter Tipp. Gott ist Gott. Vor dem können wir nichts verstecken. Der weiß eh schon alles. Und wenn du in die Bibel hineinschaust, dann wirst du sehen, dass es ein Gott ist, der dich so sehr liebt, dass er alles andere stehen und liegen lässt, um nach dir zu suchen, weil er Gemeinschaft mit dir haben will. Und dann Was wird Gott dann tun? Was wird dann passieren? Da gibt es wieder so falsche Vorstellungen von dem, was Gott dann tut. Ja, wenn er mich dann gefunden hat, dann wird er mich an die Wand stellen und sagen, so, jetzt habe ich dich und jetzt hör mir mal zu, ich sehe dein Leben, ich sehe, was da alles los ist und jetzt sieh mal zu, dass du das und das erstmal auf die Reihe kriegst und das lässt du jetzt mal ganz gepflegt sein und dann können wir uns an einen Tisch setzen, dann kann ich mir auch mal deine Geschichte anhören und dann können wir darüber reden, was noch möglich ist. Das sind so die Vorstellungen von Gott, so der, ja, aber weißt du, was Gott wirklich tun will? Der zweite Schritt heißt Rettung. Gott will dich retten. Gott ist nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten. Und Rettung heißt, ich hole dich da raus. Ich hole dich aus dieser Situation raus. Ich habe den Schlüssel, ich hole dich da raus. Aus dem Chaos, aus dem Schmerz, aus dem Leid. Ich hole dich da raus aus dem Leben, was du eigentlich nicht leben solltest, weil es was Besseres für dich gibt. Wisst ihr, was Sünde eigentlich bedeutet? In der Urbedeutung bedeutet es das Ziel verfehlen. Menschen, die in Sünde leben, verfehlen das Ziel. Sie leben gar nicht das Leben, was sie eigentlich leben können, zu dem sie geschaffen wurden von dem lebendigen Gott. Und Gottes Motivation ist nicht, dass er uns irgendwie zurechtweist, sondern er will, dass wir rausgeholt werden aus dem, wo wir besser nicht drinstecken und wo wir selber auch nicht drinstecken wollen. Und wir wissen leider, dass wir bei manchen Dingen menschlich ohnmächtig sind. Gerade wenn wir beim Tod sind, da wo etwas tot ist in unserem Leben, da wo etwas so kaputt ist, dass wir sagen würden, das ist tot, da sind wir ohnmächtig. Wir können noch so viel Geld, noch so viel Einfluss, noch so viele Möglichkeiten haben. Wir wissen, keine Möglichkeit. Doch nicht bei Jesus. Jesus hat dem Teufel die Schlüssel geklaut. Der will dich da rausholen. Das heißt Rettung, rausholen. Er will dich rausholen. Du brauchst keine Kirche und du brauchst auch kein religiöses oder religiöseres Leben. Was du brauchst, ist Rettung aus dem Chaos, aus der Dunkelheit, dem Sterben, in dem du steckst. Und das kann heute passieren. Das kann heute passieren. Und ich will dir am Ende erklären, wie. Die dritte Sache, die Gott tun will, ist dann das. Weitere Erneuerung. Deshalb haben wir als Ruhrkirche auch im zweiten Teil unseres Leitsatzes stehen, wir existieren, damit Menschen im Leben mit Jesus wachsen. Wir wollen einander wachsen, hin zu dem, was wir eigentlich sein könnten, in das Leben hinein, das Gott uns zusagt, wo er sagt, wir sollen Frucht bringen und aufblühen und erfülltes Leben leben. Darin wollen wir wachsen. Und weißt du, Kirche wird oft so als ein Ort angesehen von heiligen, perfekten Menschen. So, ja, das sind die Frommen, die meinen, sie kriegen es hin. Sollen sie doch da hingehen. Und das ist auch so falsch. Wir alle haben Probleme, ich habe Probleme, alle Kinder Gottes haben Probleme. Wenn du hier sitzt und sagst, ich habe kein Problem, dann ist das dein Problem. Ehrlich, wir alle haben Probleme und wir sind nicht perfekt. Und ich wünsche mir so sehr, dass Kirche, und das wollen wir hier bauen, ein Ort ist, wo Menschen hinkommen können und ehrlich sein können und sagen können, hey, ich brauche das und ich wünsche mir das. Und lasst uns bitte zusammen diesen Prozess angehen. Können wir ehrlich sein und sagen, dass wir Hilfe brauchen, dass wir Erneuerung brauchen, dass wir Jesus brauchen und dass bei uns Dinge nicht gut und tot und am Sterben sind und zusammen unterwegs sein mit Jesus? Es geht nicht darum, dass Jesus dann irgendwas zusammenkehren will und wieder zusammenpuzzeln will und sagen will, mal gucken, lass uns mal zusammen gucken, was wir an dem Leben noch retten können. Mal gucken, was noch geht. Wir polieren mal hier und ein bisschen da, dann passt das schon wieder. Nein, im Korintherbrief heißt es, wer mit Jesus lebt, wer Jesus glaubt, der wird ein neuer Mensch. Ein neuer Mensch. Neu. Neu ist neu und nicht renoviert. Oder poliert. Neu ist neu. Und wenn du hier sitzt und denkst, ja, was soll aus meinem Leben noch Gutes entstehen? Was soll da noch für einen Wert rauskommen? Wie soll man daraus noch etwas Großartiges machen? Hey, Ostern sagt dir, Totes soll wieder leben. Totes soll wieder leben. Jesus will dir neues Leben geben, das alte ist vorbei. etwas vollkommen Neues fängt an. Das heißt nicht, dass er alles so machen wird, wie du es dir wünschst und wie es du es dir schon vor Jahren gewünscht hast, aber es leider nicht geklappt hat. Das bedeutet, er macht es so, wie er es für richtig hält. Und das ist viel besser. Jesus kam nicht, um aus bösen Menschen gute Menschen zu machen. Jesus kam, um aus Toten lebendige Menschen zu machen. Das ist es, was er will. Und das Einzige, was du tun kannst und das Einzige, was du dann aber auch tun musst, ist das anzunehmen. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und dann sagt er, glaubst du das? Glaubst du das? Das ist alles, was wir brauchen. Glaube. Und das ist so schwer, weil ein anderes Wort für Glauben ist Vertrauen. Loslassen, einfach mal fallen lassen, zu gucken, was passiert. Aber das ist es, wie wir Ostern nicht nur feiern, sondern erleben dürfen und können. Und ich will dir jetzt die Möglichkeit geben, vielleicht neu oder zum allerersten Mal zu sagen, Jesus, ich brauche Rettung, ich stecke im Chaos und ich sehne mich danach, dass du in mein Leben kommst als der Lebendige und mir zeigst, was Leben bedeutet. Ich will dir diese Möglichkeit geben, dass du heute sagst, hier bin ich, Jesus, und ich brauche dich. Vielleicht hast du das noch nie miterlebt und vielleicht hast du das schon 5-mal gemacht oder noch häufiger. Das ist überhaupt nicht schlimm. Jesus sucht nach dir und will, dass du lebst, weil er lebt. Und ich habe das gerade eben dem Team erzählt, als wir uns vorbereitet haben. Vor ein paar Jahren war es so, dass, und das kommt nicht selten vor, dass Urlauber hier sonntags morgens drin sitzen oder vielleicht Ostern das erste Mal in einen Gottesdienst kommen. Und vor ein paar Jahren war das so, dass Menschen hier im Ostergottesdienst waren und ein Jahr später hier wieder herkamen und zu mir kamen und gesagt haben, an diesem Sonntag, vor einem Jahr, habe ich eine Entscheidung getroffen für Jesus und mein Leben hat sich verändert. Und deswegen sage ich mir immer wieder, es gibt keinen besseren Tag, als an Ostern dazu einzuladen, zu sagen, Jesus, hier bin ich. Ich möchte dir vertrauen, ich will es ausprobieren. Zeig mir, dass das Leben nicht da endet, sondern dass es weitergeht. Und ich möchte euch einladen, dass ihr jetzt alle mal aufsteht. Ich möchte jetzt für euch beten und in diesem Gebet werde ich dir die Möglichkeit geben, persönlich dich nach Jesus auszustrecken. Wir werden die Augen geschlossen haben. Es geht überhaupt nicht darum zu wissen, was dein Nachbar macht oder nicht. Es geht heute Morgen an Ostern darum, wie du dich zu Ostern stellen willst. Ob du Ostern nur feiern willst oder ob du Ostern erleben willst. Und ich werde dann dieses Gebet abschließen mit einer Bibelstelle, mit einem Gebet aus dem Epheserbrief. Und dann werden wir übergehen in den Lobpreis. Wir wollen Gott ehren. Lass uns die Augen schließen. Jesus, wir feiern heute deine Auferstehung. Und ich weiß, dass du jetzt hier bist. Du warst schon hier, bevor wir überhaupt hier waren. Und wir sind dir dankbar in diesen Tagen für das, was du für uns getan hast. Aber wir wollen uns ausstrecken nach dem, was du noch tun willst. Wir ehren dich, wir preisen dich dafür, dass du derjenige bist, der gesagt hat, ich wurde Mensch und ich nahm all ihre Schuld und starb am Kreuz. Ich gab mein Leben für sie, weil ich sie liebe. Wir danken dir dafür. Und wir danken dir dafür, dass du den Tod besiegt hast, aus dem Grab herausgekommen bist und uns jetzt sagst, weil ich lebe, sollst und wirst auch du leben. Und wenn du hier heute Morgen bist und das erste Mal hörst, oder wenn du hier bist und sagst, ich kenne Jesus schon so lange und ich feiere Ostern auch schon so lange und ich bin dankbar für das Kreuz, aber das Grab habe ich noch nicht erlebt. Oder wenn du hier bist und in deinem Leben herrscht gerade Chaos, da herrscht gerade Tod, da herrscht gerade Verzweiflung, da ist ein Bereich, wo du hoffnungslos bist, wo was am Sterben ist und du nicht weißt, wie es weitergehen soll. Ich will dich einladen, dass du jetzt gleich ganz bewusst Jesus sagst, Jesus, hier bin ich. Und ich brauche dich. Und ich will mit dir leben. Ich brauche deine Vergebung brauche es, in deiner Gemeinschaft zu leben. Und ich möchte dir vertrauen. Ich möchte mein Leben in deine Hände legen. Mehr ist nicht erforderlich, als dass du das sagst: Jesus, hier bin ich. Ich gebe dir mein Leben und will dir vertrauen. Und ich würde gern für dich beten und wir lassen die Augen geschlossen. Aber wenn das deine Entscheidung ist, dann tut es auch dir gut, wenn du da einen kurzen Ausdruck verleihst und kurz den Arm hebst, dann kann ich auch für dich beten. Wow. Jesus, du hast nicht nur die Hände gesehen, die gerade nach oben gingen, sondern du hast auch die Herzen gesehen, die dahinter stecken und die Sehnsüchte. Vielleicht nur die Versuche, der Wunsch, dass da was ist, was helfen kann. Jesus, ich glaube daran und ich erlebe und erfahre, dass das wahr ist, wovon wir hier reden. Und dass du lebst. Und dass du Versprechen hältst, die du gegeben hast. Und Jesus, ich bete darum, dass diese Menschen, die hier gerade ihre Hand gehoben haben, dass du ihnen begegnest als der Auferstandene. Dass sie hier rausgehen als verändernde Menschen, veränderte Menschen. Dass sie spüren, dass deine Kraft jetzt da ist und dass sie mit dieser Kraft schon jetzt anders durch dieses Leben gehen können. Dass du ihre Köpfe aufrichtest, dass du sie mutig und stark machst, das Leben zu erobern, was du für sie bereithältst. Dass sie den Mut und die Sehnsucht haben, mehr von dir zu erfahren und dich kennenzulernen. Jesus, und bitte lass uns eine Kirche sein, in der diese Menschen den Raum dazu bekommen, mit dir zu wachsen. Wir preisen und ehren dich, dass wir Ostern feiern und erleben dürfen. Wir wollen deinen Namen groß machen. Amen.